SRF 1.
SRF 1.
In dieser halben Stunde erfahren wir mehr über die Hintergründe des Konflikts zwischen den beiden islamischen Staaten Iran und Saudi-Arabien. Die Journalistin Margot Litten erzählt, warum sie seit vielen Jahren schon zum Kinderraub in Spanien recherchiert, gegen alle Widerstände. Und kurz vor den 7 läuten die Glocke von der reformierten Kirche von Dübendorf im Kanton Zürich. Willkommen zum Zwischenhalt, am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. Es kann ihm schon Angst machen, wenn man aktuell gehört hat, wie der Iran und Saudi-Arabien voneinander reden. Dabei sind die religiösen Unterschiede zwischen den schiitischen Iranern und den mehrheitlich sunnitischen Saudis gar nicht so gross. Der Beitrag von der Katrin Ülci.
In der Praxis sind die beiden islamischen Traditionen überhaupt nicht weit voneinander entfernt, sagt der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze von der Uni Bern.
Es ist sicherlich eher ein Zugehörigkeitsgefühl, denn eine wirkliche Praxis, die die Unterschiede ausmacht. Das sind Namen, die sehr viel wichtiger sind, die ausweisen, dass man ein Schiit oder ein Sunnit ist. Und viel weniger das Alltagsleben, die Alltagspraxis, die sich im Grunde zwischen sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften nicht unterscheidet.
Die Religionsausübung weicht nur in wenigen Punkten ab.
Unterschiede gibt es im Kultverhalten, also in der Gebetsform, die in der Moschee oder auch zu Hause durchgeführt wird. Und in bestimmten mehr oder weniger historisch-mythischen Anschauungen über das, was die Geschichte des Islam ist.
So unterscheiden Sunniten und Schiiten vor allem die geschichtlichen Hintergründe. Die Frage, wer sind die rechtmässigen Nachfolger von Mohammed? Bei den Schiiten ist es die Blutlinie, die zählt. Rechtmässige Kalifen oder Imam können nur Männer sein, die direkt vom Mohammed abstammen. Bei den Sunniten spielt die Abstammung keine so grosse Rolle. Ein Nachfolger, also der Kalif, wird von der Gemeinschaft bestimmt. Seit über 1000 Jahren sind die beiden grössten islamischen Glaubensgemeinschaften verfeindet. Manchmal mehr, manchmal auch wieder weniger. Seit ein paar Jahrzehnten spitzt sich der Glaubenszwist aber wieder zu. Es geht so weit, dass die einen die anderen als Ungläubige beschimpfen. Der Reinhard Schulze relativiert das aber.
Also man darf sich das nicht so vorstellen, als ob der gesamte sunnitische Block jetzt den gesamten schiitischen Block für ungläubig erklärt. Es sind eben sehr radikale, ultrareligiöse Gemeinschaften, die die Ungläubigkeitserklärungsrhetorik nutzen, um auf diese Art und Weise auch innerhalb der jeweiligen Gemeinschaften an Macht zu gewinnen.
Und um Macht geht auch der gesamte Konflikt. Saudi-Arabien und der Iran, beide Länder buhlen um Vormacht im Nahen Osten. Seit der Islamischen Revolution von 1979 ist der Iran eine sogenannte theokratische Republik. Die ganze Macht haben schiitische Geistliche. Im Gegensatz dazu ist die sunnitische Tradition in Saudi-Arabien immer radikaler geworden. Der Wahhabismus ist dort heute die dominante, vom Staat geschützte Konfession. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran bleibt aber nicht nur zwischen zwei rivalisierenden Staaten. Der Konflikt bringt die ganze islamische Welt in Aufruhr. Sunniten gegen Schiiten. Dabei sind längst nicht alle Sunniten mit dieser radikalen, sehr konservativen saudischen Linie einverstanden. Sich öffentlich dagegen wehren, das tut aber kaum jemand.
Das wundert einen schon ein wenig, obwohl man schon Stellungnahmen liest, etwa von der Azhar-Moschee in der Universität in Kairo oder auch von anderen großen Bildungsinstitutionen, wo darauf hingewiesen wird, dass die Schia eigentlich Teil der islamischen Tradition ist und auch als solche anerkannt werden müsse. Dass es eher um die Ökumene, um die islamische Ökumene geht und nicht etwa um die Differenz zwischen Sunniten und Schiiten.
Der Reinhard Schulze, Professor für Islamwissenschaft an der Uni zu Bern.
If I could reach the stars, I'd pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, that this love inside is everything it seems, but for now I find only in my dreams, and I can change the world. I would be the sunlight in your universe, and you would think my love was really something good, baby, if I could change the world. if I could be a queen, even for a day. I'd take you as my king, I'd have it no other way. And our love would rule in this kingdom that we made. Till then I'll be a fool, wishing for the day that I can change the world. I would be the sunlight in your universe, and you would think my love something good, baby, if I could change the world, if I could change the world, change the world.
Zwischenhalt auf SRF 1, jetzt mit dem Blick auf Spanien. Da denken wir ja zuerst an Sonne, Meer, prachtvolle Kirchen, Städte und vielleicht auch die letzten Ferien. Aber Spanien hat in seiner jüngsten Geschichte dunkle Kapitel, Verbrechen, die bis heute die Menschen belasten. Unter dem Diktator Franco sind bis Mitte 70er Jahre Menschen verschwunden und man hat Mütter ihre Kinder weggenommen. Zigtausende so Fälle von staatlich organisiertem Babyraub hat es gegeben und die sind bis heute weder aufgeklärt noch bestraft worden. Besonders schlimm ist, dass Priester, Nonnen und auch Bischöfe beim Kindsentzug haben mitgeholfen. Die deutsche Journalistin Margot Litten recherchiert seit Jahren über das Thema. Für SRF hat sie eine halbstündige Sendung produziert, die morgen bei unseren Kollegen von SRF 2 Kultur läuft. Was die Margot Litten demotiviert hat, an diesem schweren Thema trotz Widerstand weiterzuschaffen, das hören wir schon jetzt hier im Zwischenhalt. Mit ihrer Gerät hat Judith Wipfler.
Die Franco-Diktatur in Spanien, die ist ja eigentlich schon lange vorbei. Also Franco selber starb ja schon vor 40 Jahren, fast genau. Warum tun sich da der Staat und auch die Kirche nach wie vor so schwer mit der Aufarbeitung dieses Kapitels ihrer Geschichte?
Es hat vor allem damit zu tun, dass man nach Francos Tod damals gedacht hat, dass sich der Übergang von der Diktatur zur Demokratie am einfachsten dadurch bewerkstelligen ließe, dass man all die Verbrechen, die während der Diktatur passiert sind, einfach nicht mehr anschaut, dass man nicht mehr dran rührt im Sinne von wir lassen die Vergangenheit jetzt mal ruhen und schauen lieber nach vorne. Und deswegen ist 1977 das sogenannte Amnestiegesetz erlassen worden, um eben zu verhindern, dass die Verantwortlichen des Franco-Regimes strafrechtlich verfolgt werden für ihre Taten oder besser gesagt für ihre Untaten.
Also es gab keine Aufarbeitung, keine juristischen Nachspiele, nichts.
Nein, und das Schlimme ist, dass die Täter von einst oder eben ihre Familienangehörigen zum Teil bis heute an den Schalthebeln der Macht sitzen und dafür sorgen, dass eben alles zugedeckt bleibt. Zum Beispiel erfahren die Kinder in den Schulen bis heute praktisch nichts über die Franco-Diktatur. Das ist auch für mich zumindest ganz erstaunlich. Die Leute tangiert nicht wirklich, was dort an Skandalen passiert, rund um dieses Thema Babyraub zum Beispiel.
Auch Ihnen, Margot Litten, Ihnen ist ja auch mehrfach wortwörtlich die Tür vor der Nase zugeschlagen worden, als Sie da bei Kirchen und Klöstern angeklopft haben, um Dinge in Erfahrung zu bringen. Waren eigentlich alle Nonnen und Bischöfe so verschlossen?
Ja, das waren sie tatsächlich. Und natürlich ist es nicht nur mir so ergangen, sondern auch den verschiedenen Betroffenen, die ihre Kinder respektive ihre wahren Eltern suchen. Es ist auf der einen Seite so, dass wirklich alle Spuren verwischt sind, die Dokumente sind gefälscht, die Kinder hatten falsche Identitäten, falsche Namen, die Geburtsregister sind nicht zugänglich, die Kirche öffnet nach wie vor nicht ihre Archive, obwohl vor 1,5 Jahren die Opfergruppen das Versprechen gekriegt haben von der Bischofskonferenz in Spanien, dass die kirchlichen Archive geöffnet werden. Man kommt nicht weiter. Und wenn man sagt, die Macht der Kirche in Spanien ist groß, das ist eine Kaste, mit der sich keiner gern anlegt. Und wenn man sagt, dass die katholische Kirche mit der Franco-Diktatur kollaboriert hat, so ist das nicht wirklich wahr. Die katholische Kirche war das Herz des Franquismo. Und ohne die Kirche hätte dieses Verbrechen niemals stattfinden können. Und ohne die Macht der Kirche würde es bis heute nicht zugedeckt werden können.
Sie reden von dieser starken Macht, die bis heute da ist. Menschen, die ja wahrscheinlich auch ihre eigenen Taten da zudecken und sich da auch selber schützen. Wie stärken Sie sich denn bei diesem Thema? Margot Litten, Sie beschäftigen sich jetzt schon seit Jahren damit, haben schon viele Sendungen dazu gemacht. Eine würden wir morgen im SRF2 Kultur in Perspektiven dann ja auch hören dürfen. Was motiviert Sie? Woher nehmen Sie die Kraft, da dran zu bleiben gegen so viele Widerstände?
Ja, ich habe in den 80er Jahren in Argentinien gelebt, einige Jahre. Das war die Zeit nach der Militärdiktatur. Und da sind ja auch diese grässlichen Verbrechen passiert, dass man schwangeren Frauen die Kinder wirklich herausgeschnitten hat teilweise, die Frauen dann umgebracht hat, das waren Regimegegner, und die Kinder an kinderlose Paare, die mit der Militärdiktatur kollaboriert haben, gegeben hat. Und da habe ich damals Sendungen gemacht. Das hat mich natürlich ungeheuer schockiert, dieses Thema. Aber ich konnte mir nie vorstellen, dass quasi vor unserer Haustüre so etwas stattfindet. Dass in Spanien so irgendetwas passiert. Und als ich dann mit den Betroffenen gesprochen habe, habe ich überhaupt erst die Dimension dieses Verbrechens kennengelernt. Und ja, seitdem habe ich Interesse daran, bleibe dran, denn ich habe das Gefühl, dass man von außen vergleichsweise ein klein bisschen mehr aufdecken kann, als die Leute vor Ort das machen können.
Ja, haben Sie denn schon irgendwo in Anführungszeichen Erfolge gesehen? Also Sie haben Öffentlichkeit hergestellt, Sie haben die Opferorganisationen angesprochen, also Menschen, die sich organisieren, um was zu erfahren. Gibt es da einen kleinen Fortschritt? Sind schon mal Täter jetzt belangt worden zum Beispiel?
Es gibt eine Handvoll Menschen, die ihre Identität wiedergefunden haben, indem sie ihre Kinder oder ihre Eltern gefunden haben. Und es gibt immer mehr Anzeigen. Es ist inzwischen auch eine Klage eingegangen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Aber wirklich passiert ist noch nichts. Und das Problem ist natürlich, dass einem die Zeit davonläuft. Die Frauen, die Gebärenden von damals sind heute teilweise 70, 80, 90 Jahre alt und die Kinder sind auch schon 40, 50 Jahre alt. Mögliche Zeugen sterben und die Spuren werden immer verwischter. Es gab einen einzigen Prozess, man kann nicht mal sagen, dass es ihn gab, es hätte ihn gegeben, gegen eine der Hauptschuldigen oder Hauptverdächtigen, eine Schwester Maria, Sor Maria, die 2013 angeklagt wurde im Alter von 87 Jahren. Und sage und schreibe, 2 Tage vor der Verhandlung ist sie ganz plötzlich gestorben. Aber es gibt Spuren inzwischen, dass sie eben doch nicht tot ist, dass sie nur beiseite geschafft worden ist, damit die Kirche eben in ihrem Ansehen nicht geschwärzt wird. Und dieser Geschichte gehe ich jetzt auch gerade nach, aber das sind sozusagen Fälle, an denen man sieht, wie schwierig alles ist. Und natürlich ist die Anklage gegen diese Frau, nachdem sie angeblich tot ist, niedergeschlagen worden. Aber mehr dazu in meiner Sendung.
Und die Sendung, die gibt es morgen am Morgen um 8:30 in der Sendung «Perspektiven» bei unseren Kollegen von SRF 2 Kultur. Thank you. die Sendung Zwischenhalt. Nicht nur mit aktuellen Themen aus Glauben und Religion, sondern traditionell am Schluss ja immer mit dem Glockengeläut zum Sonntag. Östlich von Zürich, im oberen Glatztal, dort liegt Dübendorf. Ein Ort, wo ihr jetzt Augen gesagt ah, kenne ich. Der ist nämlich seit dem frühen 20. Jahrhundert national bekannt, weil er quasi zum Geburtsort von der Schweizer Zivil- und Militäraviatik ist worden. Zu den Flugmeetings, wo berühmte Piloten ihre waghalsigen Kunststücke vorgeführt haben, sind ab 1910 schon Tausende von Zuschauern gekommen, manchmal sogar mit Extrazügen. Dübendorf hat im Laufe der Zeit eine stürmische Entwicklung durchgemacht. Heute ist es mit über 25'000 Einwohnern die viertgrösste Gemeinde im Kanton Zürich und hat gleichzeitig auch eine ganz grosse Bedeutung für die Wirtschaft mit mehr als 17'000 Arbeitsplätzen. Vor rund 45 Jahren, genau gesagt am 21. März 1971, haben die Reformierten von Dübendorf ihre neue Kirche im Wiel einweihen. Ein Bauwerk mit einem massiven Turm und einer höchst originellen Zeltdachkonstruktion, die zu dieser Zeit als äußerst innovativ gilt. Ja, und die Glocken, die im Turm hängen, haben also in sich. Immerhin bringen sie gemeinsam ganze 10 Tonnen auf die Waage. Auf der zweitgrössten von den 5 Glocken kann man folgenden Jesaja-Vers lesen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Die fünf Glocken von der reformierten Kirche von Dübendorf, Kanton Zürich, haben den Sonntag eingeläutet und den Schlusspunkt gesetzt zu der Sendung Zwischenhalt von heute, 9. Januar. Bis zum 7. wenn die Kollegen von der Kindersendung Zambo übernehmen, gibt es für euch noch Melissa Etheridge. Das ist Company.
If you ask me, I will say I'm fine. All pink like birthday girls and valentines. Then the stillness of the night reminds that I don't like to be alone. My thoughts are race cars running round my head, burst into flames and crash into my bed. Until I fall into a dream instead, where all my lovers turn to stone. And all I want is company, someone to understand this misery. I'm living in just make no sense. Sometimes my face gets pushed against the fence. I wanna scream out in my self-defense, but I don't want to be alone. And all I want is calm. Some sanity on the written page, where life is worth more than a living wage. Oh, they say the battle's over now, it's time to change. Oh, and I won't ever be alone. Oh, and all I want is calm.
Melissa Etheridge.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.